Digital Brainstorming.
Sie hören einen Podcast des Migro Kulturprozent.
Berlin im Januar 2009. Wir stehen in einem Café bei Prenzlauer Berg und gleich nebenan ist ein Wasserspeicher. Bei mir ist Carsten Seifert. Carsten, mit diesem Wasserspeicher hast du ja ein ganz besonderes Projekt vor. Du brauchst das nämlich als Konzertlokal. Was machst du da genau?
Also nicht als Konzertlokal, als Ausstellungsraum. Also da ist die Singuhr beheimatet zurzeit, die 4 Ausstellungen im Jahr dort in den unterirdischen Speichern realisiert.
Was ist für dich der Reiz eines solchen unterirdischen Speichers für Klangkunstwerke?
Ja, du kannst sehr speziell mit Klang auf Architektur reagieren dort und musst auch damit arbeiten, also sehr ortsspezifisch arbeiten. Und das ist sehr reizvoll, dass du einen Raum anders erfährst als nur visuell und auch klanglich.
Und die Leute, die Künstler, die mit dir arbeiten und ausstellen, zeigen die einfach ihre Werke, die sie ohnehin machen, oder gehen die dann auch speziell auf diese Architektur ein?
Ja, das geht gar nicht anders. Also Soundart ist ja meistens oder sehr oft ortsspezifisch und arbeitet mit den Räumen, mit den vorhandenen Räumen. Und wenn man hier einfach was reinstellen würde, das würde meistens wieder zurückkommen, weil der Raum eine extrem starke Dominanz hat von der Nachhaltigkeit, von der visuellen Wirkung, von der Größe, von der Dimension. Du musst praktisch als Künstler mit diesem Raum arbeiten. Du kannst dich gegen den Raum stellen und schauen, was passiert. Du kannst in dem Raum arbeiten. Aber auf jeden Fall musst du den Raum immer in deinen Stücken bedenken. Das heißt, jedes Stück, was hier passiert, jede Ausstellung, ist immer zeitspezifisch, immer auf den Raum bezogen.
Dieser Wasserspeicher von Prenzlauer Berg ist ja auch ein Industriedenkmal der ersten Klasse, erster Güte. Wie ist es möglich, dass man überhaupt die Bewilligung erhält, über eine längere Zeit ein solches Gebäude kulturell zu nutzen?
Das hat natürlich eine Geschichte. Zu DDR-Zeiten war der Raum praktisch gesperrt, war ein Lagerraum, und nach der Wende haben Künstler den entdeckt und haben den als phänomenalen Kunstraum eigentlich auch entdeckt und haben den mit Festivals bespielt, mit Installationen, Konzerten, Performances, und daraus ist dann praktisch ein Veranstaltungsort geworden, der 80 Tage im Jahr freigegeben wird für Kunst und kulturelle Veranstaltungen. Und ansonsten ist er geschlossen und wird für Führung nur geöffnet und bleibt also praktisch ein Industriedenkmal und wird damit auch nicht so verbraucht.
Und da brauchst du der Stadt auch keine Miete oder so zu bezahlen?
Genau, das gehört praktisch der Stadt und wir kriegen noch Subventionen, um den praktisch zu bespielen.
Du hast ja überhaupt eine Nase, einen Riecher für ungewöhnliche Klangprojekte. Vor uns liegt eine CD, das heißt, es ist eine DVD mit den Projekten, die du im Tesla gemacht hast, oder mit einigen Projekten, die du im Tesla gemacht hast. Zwei Sätze, was war das Tesla? Wir reden in der Vergangenheit, das gibt es ja nicht mehr. Was war das Tesla?
Ja, die Idee vom Tesla war eigentlich, einen Ort zu schaffen für Kunst und Medien, den es in Berlin nicht so gibt. Vor allen Dingen, wo Künstler Projekte entwickeln können, die per se mit Medien arbeiten und nicht nur mit digitalen Medien, auch mit analogen Medien, und diese Projekte dort teilpräsentieren oder weiterentwickeln vor Ort, weil die diskursiv erforschen und natürlich dann auch präsentieren.
Und das Tesla gibt es nicht mehr?
Das Tesla hat 3 Jahre existiert, solange gab es eine öffentliche Förderung, und dann hat man natürlich festgestellt, dass ein Ort, wo eher kreativ gearbeitet wird, nicht sofort eine Akzeptanz im Publikum hat wie ein Popkonzert, sondern dass sich sowas langsam aufbaut. Und dann hat man aber beschlossen, man würde die Gelder lieber in kulturelle Bildungsprogramme stecken als in die Erforschung von Medien, Archäologen, Technologien und Künstlern.
Immerhin, diese DVD ist eines der Spuren, die erhalten geblieben sind, die auch hoffentlich noch eine Zeit lang zu sehen und zu hören sein wird. Ich schlage vor, wir schauen uns eines dieser Projekte, das hier drin beschrieben ist, mal an. Und zwar die Talking Machines, eine Sound Performance. Mein Vorschlag, wir hören uns zunächst mal da ein bisschen rein. Nach diesem Reinhören würden wir dann ein bisschen auch uns darüber zu unterhalten. Ja, was ist da genau zu hören? Was war das?
Generell war das ein Projekt, wo die Idee war, historische und aktuelle Klangapparaturen, Maschinen, Apparate aus so einem musealen Kontext herauszuholen und wieder eigentlich benutzbar zu machen oder den Künstlern zur Verfügung zu stellen, die damit arbeiten. Da kann man sowohl eine Apparatur eher zum Instrument machen, als auch ein Instrument, was eigentlich als Instrument gedacht war, eher zur Apparatur werden lassen. Und das hatte 3 große Bestandteile. Es war praktisch eigentlich der Anfang eines längeren Projektes, was weitergegangen wäre, hätten wir das Tesla weiter betreiben können. Und die ersten drei Projekte, die wir gemacht haben, war einerseits das Trautonium, ein recht bekanntes Musikinstrument, was aber dann maschinell benutzt wurde. Dann war es der erste DDR-Synthesizer, was auch auf superchordischen, subharmonischen Prinzipien beruht in der Klangherstellung, das Superchord aus den 60er Jahren der DDR. Und ganz am Anfang standen kein Instrument, sondern eigentlich eine Maschine, eine Apparatur, die wo ein englischer Künstler versucht hat, einen Apparat zu bauen, der die menschliche Stimme nachkreiert, auf eine analoge Art und Weise. Das heißt, du gibst über eine Tastatur einen bestimmten Satz oder eine bestimmte Wortfolge ein, 1, 2, 3 oder richtige Sätze, und die Maschine spricht es mit Orgelpfeifen, die pneumatisch bedient werden, die natürlich digital angesteuert werden. Und die Orgelpfeifen sind den Kehlkopf nachempfunden in bestimmten Lautsituationen. Und wir haben dann einen amerikanischen Soundkünstler, Steve Roden, eingeladen, mit dieser Maschine ein Projekt zu entwickeln. Es wurde eine spezielle neue Software dafür geschrieben, um die besser ansteuern zu können, weil die alte war schon 20 Jahre alt und entsprechend relativ fast schon analog. Und es wurde dann diese neue Software auf Basis von Supercollider hergestellt vom Kollegen, und dann konnte der Künstler damit arbeiten und hat eigentlich diese Apparatur, diese Sprachmaschine, Sprechmaschine, nach dem Vorbild der großen Sprechmaschinen aus dem 18. und 19. Jahrhundert, hat er dann praktisch zum Instrument umfungiert und hat eigentlich die Klänge abgenommen und hat mit diesem Klangmaterial gearbeitet, was sozusagen schon nicht mehr sprachlich dekodierbar ist.
Also derjenige, der diese Maschine erfunden hat, der heißt Martin Riches.
Der ist Martin Riches, kommt aus England und lebt schon seit 30 Jahren in Berlin und baut von selbstspielenden Flöten, selbstspielenden Geigen, eben diese Talking Machine ist eines, glaube ich, seiner Hauptwerke, aber auch Segel, die sich in speziellen Bewegungsmuster, also so kinetische Skulpturen. Und eben auch, er ist bekannt als Klangkünstler, aber selten macht er eigentlich selber Arbeiten, wo Klang per se involviert ist, und er lehrt eigentlich immer andere Künstler ein, Klänge oder Musik für seine Maschinen zu schreiben.
Der erfindet also Maschinen,
genau,
die in einem gewissen Sinn auch obsolet sind, weil man ja mit dem Computer die perfekten Maschinen bauen könnte.
Richtig, richtig. Aber das ist gerade der Reiz natürlich an dieser Maschine, die so pneumatisch den Kehlkopf nachempfunden Laute produzieren kann und wirklich, er hat dann auch 20 Jahre lang versucht, der Maschine über so ein Selbstlernsystem immer mehr Wörter beizubringen, sodass sie wirklich immer mehr Worte sprechen kann, also mehr Kombinationen realisieren kann. Und es spricht zum Beispiel, wenn es in Ausstellung steht, spricht es zum Beispiel Schwitters Ursonate zum Teil, kann dann auch programmiert werden auf die unterschiedlichen Sprachen, wo es gerade steht. Wir hatten es in Dänemark stehen, hat es halt in Dänisch gezählt von 1 bis 100. Also sie hat ganz verschiedene Fähigkeiten, bleibt natürlich immer eine Maschine.
Das zweite Instrument, das wir hier kurz anspielen möchten, vorstellen, Subacord, das ist ein Synthesizer, sieht auch aus wie ein Synthesizer, wie ein sehr alter Synthesizer allerdings, sieht auch ein bisschen aus wie eine Büromaschine.
Eine Home-Orgel.
Mhm. Und das, du hast es gesagt, das ist ein Synthesizer, der in der DDR gemacht wurde.
Genau, der erste DDR-Synthesizer, ein Analog-Synthesizer logischerweise. Nach dem Mauerbau brauchte man praktisch ein Instrumentarium, um für Filmmusik oder Radiomusiken praktisch sehr schräge synthetische Sounds zu bekommen. Und nach dem Mauerbau waren praktisch so eine Instrumente nicht mehr vorhanden. Und dann kam gleichzeitig die Idee von dem Leiter des Rechenzentrums, eine spezielle Akustikabteilung der Deutschen Post auf, und in der DDR ein Studio für elektronische Musik aufzubauen. Das heißt, die Idee gab es schon lange. Er war nach Gravesano gefahren, hatte dort mit den Leuten gesprochen, hatte mit Stockhausen Kontakten, allen möglichen, und versuchte irgendwie ein elektronisches Studio in der DDR aufzubauen. Und das war praktisch ein Teil des Konzeptes, war natürlich auch synthetische Klangerzeuger dafür herzustellen. Und die haben dann sozusagen angefangen zu forschen mit einem Orgelbauer zusammen. Die hatten eine große elektrische Orgel damals in 15 Jahren gebaut, die auch ganz gut verkauft wurde. Deswegen, da kommt auch so ein bisschen das Design her, das sieht man daher, wo es von so einem Spieltisch, ne? Und haben dann praktisch auf Basis, wie das Trautonium auf superharmonischer Basis praktisch diesen Klangerzeuger hergestellt. Der stand dann, nachdem in den, glaube 60er, End 60er Jahren gab es eine Chruschtschow-Rede, wo er gesagt haben soll, das wurde dann natürlich immer so weitervermittelt im freiwilligen, im vorauseilenden Gehorsam, elektronische Musik ist Kakophonie. Daraufhin wurden sozusagen alle Aktivitäten eingestellt, die irgendwie mit elektronischer Musik zu tun hatten. Das heißt, das Studio hat es nie gegeben, was da schon fast fertig gebaut war. Die Kollegen, die daran gearbeitet haben, wurden sozusagen in ein neues Forschungsprojekt gesteckt, nämlich die Erforschung der Stereophonie. Und damit war sozusagen das Projekt gestorben. Es gab 7 Exemplare davon weltweit. Eins wurde nach Norwegen verkauft an einen Komponisten, das jetzt dort im Instrumentenmuseum in Trondheim steht, zwischen Luren und ähnlichen Sachen. Sehr, sehr obskur. Und mehrere waren noch im Einsatz. Eins ist heute noch in Bratislava im Einsatz und eins haben wir halt gefunden in einer Leperstraße im alten Ostrundfunkstudio, wo das noch stand beim kleinen Studio von 2 Betreibern, die früher bei Radio DDR im Hörspiel gearbeitet haben.
Ich schlage vor, wir hören uns da mal ein bisschen rein. Wenn du jetzt diese Klänge anhörst, wie unterscheiden sich diese Klänge in deinen Ohren und in deinen Augen von den Klängen der älteren Synthesizer, die du kennst?
Na, das ist sehr speziell. Also ich meine, es gibt natürlich, wir hatten eine Performance auch mit 2 russischen Künstlern, die zusätzlich noch russische Synthesizer, also sowjetische, mitgebracht hatten. Und das Erstaunliche ist, dass eine Klangqualität dort existiert, sind ja meistens Nachbauten, die aber dadurch, dass ganz unterschiedliche Materialien verwendet werden, doch ganz speziellen Sound haben. Ich kann irgendwie gar nicht beschreiben, weil es immer sehr schwierig, das analytisch sozusagen, deskriptiv zu beschreiben, was wirklich ein Unterschied ist. Aber es ist anders nochmal als das Trautonium, was ja dieses praktisch immer so ein Slide-Geschichte hatten, weil die hatten keine richtige Tastatur, sondern die hatten eine Einseiten-Bespielung. Kannst du mit diesem Instrument praktisch richtig Töne spielen und hast vor allen Dingen ganz interessante Filter. Diese Filterbänke sind eigentlich nicht mehr nachbaubar. Die sind halt aus speziellen Alteisenbeständen. Man konnte ja nicht einfach zu DDR-Zeiten irgendwo sagen, ich order jetzt mal so und so viel von diesem Material, um so einen Filter zu bauen. Sondern da musste man halt irgendwie irgendwelche Altmetallsammlungen, die Nachkriegssammlungen anzapfen. Und dadurch sind Legierungen entstanden, die so speziell sind, dass du also die Filterbänke, die hier drin sind, sind, wie viele auch sagen, das ist sehr speziell an diesem Teil. Es gibt eine Rhythmisierungseinrichtung drin, wo man praktisch über Töne Rhythmus erzeugen kann in den Frequenzbändern. Das hat dann der Frank Brettschneider benutzt, weil er permanent mit Rhythmus arbeitet und war sehr fasziniert davon und konnte 3 Wochen halt bei uns im Studio mit dem Instrument und mit jemandem arbeiten, der es auch zu bedienen versteht, weil das Problem ist natürlich auch, die Bediener sterben aus. Und konnten praktisch das Projekt vorbereiten, was auf dieser DVD drauf ist und was auch live gemacht wurde. Und dann hatten wir noch die beiden russischen Künstler, die wir damit beauftragt hatten, praktisch so eine Art Geschichte des Superchords in künstlerische, performative Form zu bringen. Deswegen auch eine DVD, weil das auf Video dort dokumentiert ist, die in 13 Teilen so eine Art Nummernoper gemacht haben und haben die ganzen Veteranen noch interviewt, die mit diesem Instrument dieses erfunden haben. Der Erfinder lebt heute noch, ein sehr agiler, in allen vielen Bereichen interessierter Mensch, der auch darüber geschrieben hat und der heute noch in der Gesellschaft für Elektroakustik aktiv ist, der damals dieses Studio bauen wollte und der veranlasst hat, dass dieses Instrument gebaut wird. Die sind da alle irgendwie jetzt verewigt in einer sehr schönen Form, nämlich in einer künstlerischen Verarbeitung natürlich. Und das waren praktisch die 2 Projekte mit diesem ersten DDR-Synthesizer, wo zum Beispiel, was man kaum weiß, diese Melodie vom Schwarzen Kanal, das war eine DDR-Fernsehsendung, die permanent sich auseinandersetzte, auf eine sehr ideologische Art und Weise mit dem westdeutschen Fernsehen. Diese Anfangsmelodie wurde mit dem Superakkord hergestellt. Wenn der Adler auf der Antenne landet, das ist dann auch Teil des letzten Teils der Performance, wird es direkt zitiert. Man kann es also in YouTube sich heutzutage alles angucken. Und es wurde dann von den Künstlern zitiert, diese Melodie ist mit dem Superakkord entstanden, was kaum einer weiß.
Wenn ich jetzt diese DVD kaufen will, bestellen will, wo kriege ich die? Ja, wie heißt die genau?
Ja, die DVD heißt einfach so wie das Projekt Werkstatt Klangapparate und ist unter dem Label von Robert Zank, nämlich die Edition RZ erschienen. Er sitzt in Berlin, hat aber eine Webadresse und www.edition-rz.de. Und da kann man die erstehen für, ich glaube, 9,99.
Das ist sicher eine lohnende Sache für 15 Franken, nicht mal ganz. Eine DVD und eine CD, eine DVD, die man auch als CD abspielen kann. Natürlich, wo man dann die Videos nicht sieht, wenn man es als CD abspielt und sicher sich einige spannende Momente dann machen kann mit dieser Dokumentation. Herzlichen Dank und viel Erfolg mit der Produktion.
Danke.